Kukureya. Und immer wieder Olmo da über die linke Seite. Oh! Mikel Merino, der 28-Jährige, setzt diesen...
Wer erinnert sich? Autsch, oder? Ich erinnere mich noch, genau wie ich mit Yamin, mit Anna und mit Tobi das geguckt habe und wir standen da hinten, wir haben das hier geguckt und wie wir dieses Tor kassieren und Leute, das ist Scheitern, oder? Das ist wirklich Scheitern. Wir haben, da sehr mitgelitten. Für wen ist es bis heute wirklich noch hart, dieses Tor? Weil für mich ist es, also Tobi ganz sicher, ja. Tobi richtig traumatisch. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht, was wir mit Tobi jetzt machen. Nein, Spaß. Nee, genau. Okay. Genau. Wir haben heute das Thema Scheitern mit ungeteiltem Herzen. Ihr könnt nochmal auf das andere, auf die Startfolie gehen von Scheitern. Ich sag's dann. Genau, kommt gleich bestimmt, okay. Kurz, Scheitern. Es gibt, Scheitern ist was, was in der Bibel relativ präsent ist, würde ich sagen. Was sagt die Bibel grundsätzlich über Scheitern? Und dieses Video habe ich gezeigt wegen einer Art des Scheiterns, nämlich dieses Scheitern war deswegen so krass, wenn das jetzt ein Testspiel gewesen wäre. Ich glaube, wir hätten es alle relativ gut verkraftet, aber... Weil das Ziel so hoch war. Ich glaube, wir hatten alle das Ziel und hatten alle Bock und hatten alle Hoffnung. Oder die, wo zumindest sich für Fußball interessieren. Das setze ich gerade einfach mal voraus. Aber ich glaube, ihr könnt es auch übertragen auf Dinge, die euch mal enttäuscht haben. Je höher das Ziel ist, desto mehr tut das Scheitern auch weh. Und deswegen hat uns das Scheitern damals so wehgetan von unserer Nationalmannschaft. Und ich glaube, es gibt, dass wir Geschöpfe sind, die ein Lebensziel haben oder gern einen Lebenszweck hätten. Das ist auch was, was euch wahrscheinlich in Karlsruhe relativ viel oder was auch Thema sein wird. Es ist grundsätzlich, sucht der Mensch nach einem Lebensziel. Und in der Bibel kommt es ganz klar als eine Art des Scheiterns vor, dass wenn ich nicht Jesus habe, dass ich dann scheitere. Und dass dieses Leben, das wir hier haben, als Lebensziel Jesus hat. Und wenn wir ihn nicht haben, scheitern wir. In Matthäus 18, Vers 11 steht, denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Das heißt, offensichtlich ist hier Verlorenheit auf dieser Erde, bis Jesus kommt und es errettet. Dadurch macht er sich ja zum Lebensziel. In Römer 5, Vers 12 steht, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, jeder von uns war einmal oder ist in diesem Zustand, dass er für das Leben hier, dass er gescheitert ist. Weil solange wir Jesus nicht in unser Leben aufnehmen, so zumindest laut Bibel, ich weiß nicht, was dein persönlicher Standpunkt dazu ist, vielleicht der eine oder andere hat einen anderen Standpunkt dazu, aber die Bibel sagt es so und ich glaube an die Bibel, dass wenn du nicht Jesus hast, dass du nicht das Ziel deines Lebens erreichen kannst. Und das möchte ich mal voraussenden, das ist die eine Art des Scheiterns, die die Bibel beschreibt, das ganz Grundsätzliche. Diese grundsätzliche Entscheidung zu Jesus muss getroffen werden, um im Leben nicht zu scheitern. Das ist die Aussage der Bibel. Jetzt gibt es aber, einen Vers wollte ich noch sagen, Johannes 14, Vers 6, der das nochmal ausdrückt und zusammenfasst. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus formuliert hier als Lebensziel, zum Vater zu kommen und sagt, er, Jesus, ist der einzige Weg dazu. Allein dafür kann ich eigentlich schon viele hier beruhigen, die ihr Leben schon Jesus gegeben haben. Und das Thema Scheitern ist in der grundsätzlichen Base, wenn du dich für Jesus mal entschieden hast, kannst du sagen, Halleluja und danke Jesus und danke Gott. Weil dieses Scheitern, du hast dein Lebensziel damit schon vor Augen und darfst Tag für Tag in deinem Lebensziel unterwegs sein, Blick gerichtet auf Gott. Das ist eine Art des Scheiterns. Viele scheitern, indem sie gar nicht erst zu Jesus finden auf dieser Erde. Und jetzt gibt es ja viele unter uns, die zu Jesus schon gehören, darunter auch ich. Und wo Scheitern sich aber damit irgendwie nicht erledigt hat, sondern das immer noch eine gewisse Rolle in unserem Leben spielt. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich persönlich, ich habe das gemerkt, als Tobi mich vor ein paar Monaten mal angerufen hat und gefragt hat, ey, könntest du dir vorstellen, eine Andacht auf JK zu halten, und zwar zum Thema Scheitern. Ich weiß nicht, Tobi, ob du es noch weißt. Ich habe geantwortet, kann ich machen, auch wenn Scheitern irgendwie nicht so mein Ding ist. Und Tobi hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber er hat kurz gestockt und hat dann auch irgendwas, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Und dann haben wir noch kurz weitergeredet und zwar ein kurzes Telefonat und wir haben dann irgendwann aufgelegt. Und ich habe aufgelegt und habe gemerkt, ey, was rede ich eigentlich für einen Stuss? Also Scheitern, es geschieht jeden Tag. Diese liebevollen Gebote und Leitplanken von Gott durchbreche ich doch jeden Tag in meinem Herz. Und auch offensichtlich teilweise. Also, dass es nicht nur in meinem Herz geschieht, nicht nur in meinen Gedanken, sondern dass es auch geschieht, ja, in meinem Alltag. Es gibt, ich glaube, wir Menschen unterteilen da schon so ein bisschen in dieses, wir sündigen Tag für Tag, so diese kleinen Sünden, die der Mensch als kleine Sünde sich so anhäuft, wo auch teilweise Verständnis von unseren Mitmenschen, Mitgeschwistern kommt, so, ja, das passiert ja jedem Mal und so. Das gibt's. Und es gibt dieses Scheitern, das auch aus der Bibel, zum Beispiel, wir gehen ja gleich bei David und Bathseba rein, das ist ja sowohl aus Gottes Perspektive ein Scheitern, als auch unter uns Menschen in der Gesellschaft, wo wir sagen, da ist eine ganz klare Grenze überschritten, und es ist so ein großes Scheitern. Und ich weiß nicht, was du in deinem Kopf oder in deinem Herz mitträgst während dieser Andacht, währenddessen wir jetzt gleich da reingehen, ob es eher so was Großes ist, wo du mal gescheitert bist, was gesellschaftlich oder bei euch in der Klasse auch oder von euren Eltern gesagt wird, oh, das ist aber schon richtig krass gescheitert, das ist schon richtig, richtig schlecht. Oder ob ihr sagt, ey, mir passiert das die ganze Zeit, diese Sünden, ich mach's die ganze Zeit, ich denke schlecht, ich verurteile, ich lüge. Unabhängig davon, was du jetzt gleich mit dir mitträgst, so, oder auf was du es beziehen möchtest, ich bitte dich, macht keinen Unterschied, welches du mitträgst. Es gilt für beides so. Bei beides ist dieselbe Krankheit, beides ist Sünde. Sowohl dieses gesellschaftlich Krasse, wo auch noch viel geklärt werden muss mit den Mitmenschen oder so. Also David, wir reden nachher von Mord, ja. Das ist ja nicht nur was, wo er zu Gott sagt, Entschuldigung, sondern das zieht ja auch Klärung mit seinen Mitmenschen mit sich. Oder ob es diese Kleinen sind, wo ihr sagt, oh, ich falle da immer wieder rein in diese kleinen Sünden. Ich bitte dich einfach, beides mitzunehmen. Genau, soweit. Ich glaube, dann können wir einfach zu mir umschalten und dann gehen wir rein. Genau, kleiner Fahrplan, okay? Wir gehen rein in David und Bathseba, in diese Geschichte aus 2. Samuel 11 und unterteilen diese Story, diesen Bericht in Prägung, Anfechtung und Sünde. So diese drei Schritte gehen wir bei 2. Samuel 11. Einfach um da reinzugehen, das sind nur die ersten paar Verse davon, die lesen wir dann noch Stück für Stück. Wir lesen nicht die komplette Geschichte, sondern wir gehen dann irgendwann über in Psalm 51, den David geschrieben hat, nachdem Nathan... Jungs, ihr zwei, ganz kurz. Nachdem Nathan zu David geht und ihm diese Sünde offenlegt und was Gott dazu denkt und welches Verhältnis sich damit kommt. Danach, nachdem Nathan bei David war, schreibt David diesen Psalm. Und da gehen wir rein und gehen dort die Schritte Bekennung, Reinigung, Erfüllung und Wiederherstellung. Soweit zum Fahrplan. Und wir gehen rein in 2. Samuel 11. Das könnt ihr mal aufschlagen, wer es noch nicht gemacht hat. Und wir lesen die ersten zwei Verse. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Wir klinken uns ganz bewusst ein in diese Zwischenzeit, bevor die Sünde überhaupt in Davids Leben kommt. Weil mir ist es ganz wichtig zu sagen, im geschichtlichen Kontext, Israel zieht komplett aus, die Soldaten, die Heerführer, alle ziehen komplett aus und es war eine Zeit, in der Könige mitzogen. Das bedeutet, im Palast waren gar keine großen Jobs für einen König, für David zu diesem Zeitpunkt, weil ja alle im Krieg waren. Das bedeutet, David hat sich dazu entschieden, zu einer Zeit in seinem Königshaus relativ allein und relativ ruhig zu sein, obwohl er eigentlich mit seinem Heer mitgehen sollte nach Ammon, glaube ich, genau. Und da mitzugehen. Und David entscheidet sich dazu, zu Hause zu bleiben. Dann lesen wir noch, also worauf man ja auch kommt, dass er wenig zu tun hatte, wenn man hier liest, dass er abends aufgestanden ist von seinem Bett. Ich weiß nicht, was für Tage ihr habt manchmal oder was bei euch am Vorabend geschehen sein muss, wie lange ihr aufgeblieben sein müsst, damit ihr abends aufsteht. Das lässt schließen, dass er entweder relativ heftig Party gemacht hat oder einfach unfassbar faul war und nicht aus dem Bett kam. Die zwei Optionen gibt's. Ja, unser König David kommt nicht aus dem Bett. Ja. Und noch dazu, nach dem Aufstehen, denkt er nicht, Alter, jetzt habe ich aber lang gepennt, jetzt sollten wir aber langsam mal was schaffen, so Gesetze, passen die alle noch oder was weiß ich, sondern er geht hoch aufs Dach und guckt sich an, was er alles erreicht hat und ergötzt sich daran. Ja, er ergeht sich in seinem Königshaus. Und mir ist es wichtig, da schon einzusteigen, weil diese ersten zwei Sachen, so dass er abends aufsteht und dass er in Jerusalem geblieben ist, so die zwei Sachen würde ich mich mal interessieren von euch. Wer würde sagen, es ist per se Sünde, dass er in Jerusalem geblieben ist, obwohl sein Volk in den Krieg geht? Wer würde sagen, Handzeichen, ist nicht schlimm, wenn es falsch ist, wer würde sagen, das ist per se Sünde? Okay, relativ wenige. Wer würde sagen, es ist per se Sünde, dass er bis nachmittags gepennt hat? Oder bis abends. Okay, auch kaum jemand. Und das ist auch mein Wahrnehmen. Und dann ist ja die Frage, warum schalten wir uns dann da schon ein? Und die Überschrift ist ja, David prägt sein Herz. Ich habe keine bessere Formulierung gefunden. Aber David sündigt nicht konkret, aber diese Zeit des Faulseins und des einfach Rumliegen im Palast hat viel damit zu tun, was danach geschieht. So dieses Scheitern danach. Dieses Sündigen danach. Weil David gibt viel Raum dafür, dass er überhaupt angefochten wird und dass er überhaupt sündigt, indem er sein Herz prägt mit schlicht schlechten Dingen und unguten Dingen. Dieses Ergehen auf dem Königshaus ist einfach nur Arroganz. Das ist, wenn wir in den Spiegel gucken und sagen, ich sehe aber super aus. Oder das kann ich richtig gut oder was weiß ich. Das ist dieses, David prägt sein Herz und dadurch verliert er seinen Abwehrmechanismus, weil er einfach faul ist. Er ist strukturlos und Leute, es ist einfach ein biblischer Wert, Struktur in seinem Leben zu haben und fleißig zu sein. Und das ist ein biblischer Wert. Wir lesen in 2. Thessalonicher 3, Vers 11, sorry, da fehlt das Kapitel. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nicht, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Es ist einfach ein biblischer Wert, Struktur in seinem Leben zu haben und nicht einfach abends Party zu machen und am nächsten Morgen aufzustehen. Es ist, was mir so wichtig ist jetzt, einfach so diese Prägung für euer Herz. Was setze ich meinem, oder in welche Situation begebe ich mich, wo ich auch angefochten werden kann und was mute ich meinem Herz zu? Es ist einfach eine Zumutung für euer Herz und für euch, freitagsabends, wenn der Teenie-Kreis stattfindet, auf eine Party zu gehen. Das ist einfach eine Zumutung für euer Herz. Das ist einfach ein Raum, in dem ihr euch dann begebt, wo ihr Anfechtung erstens mehr erfahrt und einfach wahrscheinlich zu 90% oder 95% oder vielleicht sogar 100% kein einziger Christ da ist und kein Austausch über Wort Gottes ist und falsche Prägung stattfindet, falsche Werte gelebt werden mit viel Alkohol trinken oder sonst was. Das ist jetzt Beispiel Party. Ich habe die Frage, wie viel mute ich meinem Herz zu, wenn ich Leerlauf habe, einfach Instagram zu scrollen oder was auch immer für eine App. Wie viel mute ich davon meinem Herz zu? Kann in alles reingehen, ja? Also das sind jetzt mal die zwei Sachen, die mir direkt eingefallen ist. Ein Sonntagmorgen, in meinem Leben ist es ein Sonntagmorgen oder mein Wochenende irgendwo zu verbringen und Sonntagmorgen nicht in dem Gottesdienst zu erscheinen, das ist per se keine Sünde. Es ist auch keine Sünde an sich, Instagram zu scrollen. Aber es ist einfach eine Prägung für mein Herz und ich mute das meinem Herz zu. Und sonntags, bei mir ist es, vielleicht bei euch auch, so Gemeinde, nicht oft in Gemeinde zu gehen, das ist einfach eine Zumutung für euer Herz. Ich sag's euch, wie es ist, okay? Gemeinschaft mit anderen Christen ist ganz klar ein biblischer Wert und ich ermutige euch, euch auch in diesen Raum zu begeben. Und vor allem, bei mir war das in der Teenie-Zeit ganz krass, ich hatte freitags, Gott sei Dank, meinen Teenie-Kreis und samstagsabends, Gott sei Dank, Hauskreis. Das ist einfach bei mir jetzt die Umstände gewesen, ja? Das ist einfach, bei mir hat es einfach rausgespült, dieses freitagsabends weggehen und samstagsabends weggehen. Was eine ganz andere Prägung für mein Herz gewesen wäre. Und es ist mir wichtig, einmal dieses Struktur im Leben haben, nicht faul rumzuliegen, das ist einfach nicht das, was Gott sich für uns wünscht. Ja, das darf man natürlich auch mal haben. Ich bin selber einer, der gerne sich auch mal eine Auszeit nimmt, der gerne mal einen Samstagnachmittag einfach mal nichts arbeitet. Oder ein Sonntag ist bei mir auch, ja, tote Hose, sage ich jetzt mal, ja. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich, wenn ich Ferien habe, eine Woche lang einfach daheim rumliege und Instagram studiere. Oder ob ich halt eben sage, okay, ich nehme mir Räume, wo ich was arbeite, ich gehe in die Bibel, ich mache mir meine fixe Zeit mit Gott in dieser Zeit, wo viel Freiraum ist. Das ist einfach das, was bei David nicht stattgefunden hat. Obwohl wir, wenn wir die ersten zwei Verse legen, gar nicht so sagen würden, er hat konkret gesündigt, okay? Das mal als erstes, David prägt sein Herz. Und in diesem Abbauen von seinem Abwehrmechanismus, so dieses, sehen wir, was passiert, David, wir lesen es erstmal, 2. Samuel 11, Vers 3. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Das ist, in diesem Moment wird David angefochten. Ja, David begegnet hier dieser Anfechtung, weil er diese Frau sieht und ich glaube, es ist offensichtlich, nach was es ihm verlangt in diesem Moment. Und das ist bewusst, das ist einfach die schlichte Anfechtung und bis dahin ist auch noch nicht Sünde geschehen. Weil David sieht es, klar von seinem Dach aus, wo er sich ergeht, so, ja, natürlich, das ist natürlich ein schlechter Umstand, in dem er ist, aber das per se ist noch keine Sünde. Das ist die Anfechtung, wie er diese Frau sieht, nach ihr fragt. Und ab dem Moment wissen wir auch, dass diese Frau einfach schlicht vergeben ist und mit jemand anderem in einer Ehe ist. Und da begegnet ihm Anfechtung und David hat offensichtlich keinen Abwehrmechanismus und ich finde, es ist bezeichnend, wie Sünde anklopft bei ihm durch Anfechtung. Wir haben in Jakobus 1, Vers 14, den Vers, der kam auch schon mal in der Andacht, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und mir geht es vor allem um dieses gereizt und gelockt. Es ist kein Sünde in unserem Leben, kommt ganz selten mit dem Dampfhammer und es kommt auch ganz selten, dass ihr morgens von eurem Bett aufsteht und richtig Bock habt zu sündigen. Zumindest bei mir ist es nicht so. Ich stehe morgens auf, hab meine stille Zeit, da habe ich noch keinen Bock zu sündigen. Diese Anfechtung, die kommt über den Tag und die schleicht und die lockt vor allem. Es ist auch bezeichnend, wie Sünde überhaupt in das Leben des Menschen kam, mit der Schlange, die zu Eva spricht. Es ist ja nicht so, als würde diese Schlange Eva bedrohen. Sondern es ist ein Reizen und ein Locken. Ja? Und deswegen, der logische Schluss daraus ist einfach wachsam zu sein. Und Anfechtung als solche einfach zu erkennen und zu sagen, okay, das ist was, das reibt sich ganz offensichtlich mit dem, was eigentlich in mir ist, mit dem Heiligen Geist. Dass sich das nicht reibt, das gehört nicht in mein Leben, das wünscht sich Gott für mein Leben nicht. Und David hat keinen Abwehrmechanismus. Ich glaube, deswegen war mir der erste Punkt so wichtig, so dieses, dass er einfach in einem Zustand ist und sein Herz schlecht geprägt hat und sein Abwehrmechanismus klein ist und schwach ist. Und in diesem Moment bekommt er Anfechtung und wird gereizt und gelockt von seiner eigenen Begierde. David erlebt Anfechtung und wir gehen einen Schritt weiter und es ist von diesem konkret David und Batseba anschauen, ist dieses David sündigt mit Vers 3. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen und das ist Sünde. Ja, er schläft dann mit ihr, sie wird schwanger, das ist der Ehebruch. Schritt 2 ist Betrug, weil er Uria, den Mann von Batseba, holt aus dem Krieg und ihn betrunken macht, ihn abfüllt, abends, und nach Hause zu Batseba, zu Urias Frau schickt und sagt, also nicht sagt, aber hofft, dass die zwei miteinander schlafen, damit er dieses Kind ihm unterjubeln kann. Das heißt, sowieso in diesem Betrug von David und Bathseba betrügt er noch weiter Uriah, indem er sagt, bleib doch daheim. Uriah macht was Spannendes und trinkt zu viel, wird abgefüllt von David und legt sich auf die Hausschwelle und geht gar nicht erst ins Haus rein. Und David fragt, warum gehst du nicht da rein und schläfst bei deiner Frau? Und Uriah sagt halt, meine ganzen Brüder, meine ganzen Kameraden sind gerade im Krieg. Wie könnte ich zu meiner Frau reingehen und dort schlafen in einem Bett? Das sagt Uriah. Uriah sagt, wie könnte ich jetzt, warum bin ich hier? Warum bin ich nicht im Krieg für Israel? Das ist der Betrug. Und David sieht keinen anderen Ausweg mehr, als Uriah zu ermorden, indem er zu Joab sagt, lass Uriah dort kämpfen, wo man am ehesten stirbt. Und so geschieht Sünde in 3 Eskalationsstufen. Und mir ist wichtig bei diesem Punkt, David sündigt. Es passiert einfach nicht nur eine Sünde und wir reden darüber, sondern David badet in dieser Sünde. David ist unterwegs Tage und Wochen in dieser Sünde. Und das gab es auch schon in meinem Leben, dass ich diese Sünde, die einmal geschehen ist, als Rechtfertigung genommen habe, weiter zu sündigen, weil es ja eh schon passiert ist. Und das ist hier einfach bezeichnend, wie sehr das eskaliert und wie wenig Segen darauf liegt, wenn wir sagen, ey, diese Sünde ist schon mal geschehen, ob jetzt noch einmal mehr oder weniger, das macht keinen Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich in Sünde bade. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Ausdruck was anfangen. In diesem Suhlen, in dieser Sünde, das Weitertun, fern von Gott sein, das entfernt uns von Gott, in dieser Sünde zu bleiben. Vielmehr, Leute, sobald ihr das merkt, das war Sünde, kehrt zu eurem Gott um. Ich finde es bezeichnend, vor allem dieses, der verlorene Sohn, wo, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, wenn ihr das mal lest vielleicht, wenn ihr Zeit habt. Der Sohn, wie lange das beschrieben ist, dass der weggeht vom Vater und sündigt und feiert und alle Kohle rauswirft und am Ende bei den Schweinen, das sind so viele Verse und letztendlich diese Umkehr zum Vater ist so kurz. Und ich bitte euch wirklich, das ist ein Riesenunterschied, ob ich in dieser Sünde bleibe und verweile oder zu irgendeinem Zeitpunkt, sobald ich das reflektiere, zu sagen, ey, das passt nicht, ab zum Vater, Leute, räumt es raus, weg damit. Es ist ja schon abgefahren, allein, dass der Vater schon da stand, bevor der Sohn überhaupt zurückgekommen ist. Der Vater hat ja kein Datum gehabt oder keine Uhrzeit, aber er steht mit offenen Armen da. Schon bevor der die Entscheidung getroffen hat, umzukehren. Und wenn wir das wissen, dass unser Vater so dasteht, währenddessen wir gerade in der Sünde unterwegs sind, dann ist es einfach von Gott gewollt, dass wir, sobald wir das reflektieren, umkehren. Noch ein letzter Punkt dazu. David verheimlicht es, glaube ich, aus Scham einfach. Durch dieses Kind wird es offensichtlich. Und er will es verpfuschen. So. Dafür dieser Betrug und der Mord. Okay, David hat gesündigt und wir gehen in Psalm 51, können gerne aufschlagen. Also wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr sogar aufschlagen, damit wir das gut lesen können. Und wir haben einfach diese 4 Schritte, die wir jetzt durchgehen. Einmal die Sündenbekenntnis zu Anfang. Dann Reinigung durch Gott, Erfüllung des Geistes und danach das wiederhergestellte Kind Gottes. Genau. So das Kind Gottes, das sich verirrt und am Ende wieder nah bei Gottes und das Kind Gottes ist. Und wir lesen die ersten Verse. Ich lese es kurz vor. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. In den ersten 4 Versen, das waren jetzt 5, ich mache direkt mal das nächste hier, ich habe es gelb markiert, das ist schon abgefahren. Dieses Sündenbekenntnis von David, das ist was, was wir für unser Leben wünschen könnten mal. So dieses, David sagt, in diesen 4 Versen sagt er 3-mal Vergehen oder Missetat. Er sagt 2-mal Schuld und 4-mal Sünde und 1-mal Übel. Und für diese Bekenntnis, dieses Vollgepackte, dieses beim Namen nennen, muss eine Wahrheit in uns entstehen einfach. Und es ist, Gott fordert dieses Bekennen auch. Ah, die Verse unten sind ja auch schon mit dabei. Gott fordert dieses Bekennen, wie es David gemacht hat in 3. Mose 5, Vers 5. Wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das dürfen wir mitnehmen von David. Er bekennt es zu 100% und nennt es beim Namen, was er falsch gemacht hat. Und es ist schon richtig intensiv, so diese Verse. Und es darf unser Gebet dann einfach auch sein. So, wenn ihr merkt, ihr habt was falsch gemacht, nennt es beim Namen. Es gibt in der Beziehung auch nicht diesen Satz, du weißt doch, dass ich dich liebe. Das ist was ganz anderes. Oder ob ich sage, ich liebe dich. So, das sind einfach 2 Formulierungen. So, du weißt, es ist ja sowieso schon, was falsch gelaufen ist. Oder hier habe ich gesündigt. Hier habe ich gesündigt, hier habe ich gesündigt und das muss jetzt zu dir und vor dich. Ja, also einfach in der Art und Weise unseres Betens muss einfach eine Ehrlichkeit entstehen und das darf es auch bei Gott. Ja, 1. Thessalonicher 5, Vers 16, betet ohne Unterlass, einfach so grundsätzlich. So dieses seid im Gebet, nehmt euch Zeit dafür, nehmt euch einen Raum dafür, für Buße heißt das Wort, okay? Das Wort kommt in meinem Alltag jetzt auch nicht krass oft vor, aber das ist es. Es ist einfach Buße. David kniet vor Gott und gibt ihm das alles einfach mal hin. Ja. Ich höre auch richtig oft in Gesprächen und ich habe den Satz von mir auch schon richtig oft gehört. Wahnsinn. Wie oft höre ich, dass die Jesus-Beziehung irgendwie nicht so lebendig scheint. Ey Leute, die Lebendigkeit, die kommt da richtig rein, wenn ihr alles, was doof läuft, alles, was schlecht ist und auch alles, was gut ist, indem ihr ihm das gebt. Indem ihr alles, jede Kleinigkeit aus eurem Alltag Jesus abgebt, einfach im Gebet. Dadurch entsteht auch Lebendigkeit. Es ist Jesus sein Anliegen, nah bei uns zu sein und mit uns Beziehung zu führen. Und es gilt auch für dein Leben, es gilt für dich. Und deswegen auch da nochmal intensiviert es. Ja, nimm diese Räume auch an auf JK, nimm sie dir vor allem auch im Alltag. Dieses Buße tun. Und wenn ihr dann Buße getan habt, ist es, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, so, es ist mir wichtig, dass ihr nicht da stehen bleibt in diesem weit unten. Weil allein Buße zu tun, ist schon ein Grund zu feiern eigentlich. Weil Jesus sagt, dafür kam ich. Also feiert es auch mit Jesus danach. Das ist eigentlich der Übergang zum nächsten Punkt. Wir nach Bekennen vor Gott und Buße tun, kommen wir zu Reinigung durch Jesus. Ich lese kurz die Verse dazu vor, aus dem Psalm. Entsündige mich mit Isop, das ist so ein Strauch, so ein Gestrüpp, das für Reinigung steht, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und warum das so bittend formuliert ist von David, ist, weil diese Reinigung, damit diese Reinigung im Sinne Gottes geschieht, wenn wir auf Abwägen waren und Dinge falsch gemacht haben, damit diese Reinigung Gott entspricht, gehen wir den Weg, den sich Gott ausgedacht hat, um unsere Sünde zu bekennen. Und das ist was, wo David eigentlich rein vom Zeitalter her eigentlich noch nicht genau den Einblick hatte. Wir haben ihn seit Jesus ans Kreuz gegangen. Das war später, als David gelebt hat. Und das ist der Weg, wie Gott sich das ausgedacht hat, dass Sünde aus unserem Leben ausgeräumt wird und keine Macht mehr über uns hat. Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Und das ist einfach der Weg, den sich Gott ausgedacht hat. Er hat seinen Sohn hierher geschickt, genau dafür. Und diesen Weg, den gehen wir dann auch. Wenn wir Buße tun und vor Gott knien, dann gehen wir den Weg und schauen Jesus am Kreuz an. Ich mag das einfach, weil was ans Kreuz geheftet wird, dafür muss erstmal was aufgeschrieben werden. So. Ja? Wir schreiben etwas auf und es wird ans Kreuz geheftet, es ist dann da. Und hat keine Macht mehr über uns. Und es ist die Art und Weise, wie sich Gott es ausgedacht hat. Jesus, sein Sterben am Kreuz ist für uns einfach ein unverdientes, von uns unverdientes Gnadengeschenk. Es ist einfach Gnade. Dass wir manchmal so sagen, du bist gnädig und gerecht, das ist aus unserer Perspektive ist es ja eigentlich irgendwie ein Widerspruch. Weil gerecht wäre, dass ich für meine Sünde den Tod verdiene. Aber wir loben ja Gott damit, dass er gnädig ist. Und das ist diese Spanne, die Gott genial macht. Das ist einfach faszinierend für uns. So dieses, er ist zwar gerecht, aber vor allem gnädig. Es ist Gnade, dass er Jesus geschickt hat und dadurch kann er uns gerecht machen. Gnade ist auch so ein wichtiges Wort einfach, weil es uns sagt, du kannst dafür nichts tun. Jedes Leisten ist einfach, alles was ich denke, was ich aus eigener Leistung erbringen kann, ist fehl am Platz, weil das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat, dass Reinigung entsteht. Nicht, dass wir was leisten, das ist einfach so. Sondern Annahme von einem Gnadengeschenk. Das ist, wie Gott sich das gedacht hat. Und als drittes, vielleicht habt ihr es schon erkannt, so, es ist letztendlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, Bekennen vor Gott und Reinigung durch Jesus und wir kommen jetzt zum Geist. Wir haben einfach einen genialen und kompletten Gott. Ja. Erfüllung des Geistes, Verse 13 und 14. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das ist schon ein Einblick von David, der irgendwie faszinierend ist, weil wie gesagt, es ist einfach vor Pfingsten, ja, wo der Heilige Geist gegeben wurde. Aber woran man es ja merkt, ist, dass er darum bittet, dass Gott den Heiligen Geist nicht von ihm nimmt. Und es ist eine Bitte, die ist nicht mehr notwendig für dich. In Johannes 14, Vers 16 steht, und ich will den Vater, das spricht quasi Jesus eintretend, betet Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, den Heiligen Geist, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ab dem Moment ist es fix. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, ist der Heilige Geist in dir. Und ihr braucht keine Angst haben, dass der irgendwie weggeht. Und hier steht nichts von der Bedingung, dass die Sünde nur so und so groß sein darf. Und wenn die zu krass ist, hat der Heilige Geist keinen Bock mehr drauf, leider. Steht nichts von der Bedingung. Jesus tritt bei seinem Vater dafür ein, dass der Heilige Geist bei uns bleibe in Ewigkeit. Und es ist eine Bitte, die David hat, dass der Geist nicht von ihm entschwindet, die für uns nicht mehr dran ist. Wiederhergestelltes Kind Gottes, da landet David. Ab Vers 16, errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Nach der Vergebung durch Jesus gibt es einfach keinen Anlass mehr, zurück zur Sünde zu schauen. Ab dem Moment, wo ihr Gewissheit haben dürft, dass euch vergeben wurde für eure Sünde, gibt es diesen Anlass einfach nicht mehr. Und was aber entstehen darf, ist eine Achtsamkeit. So. Mir ist es wichtig von dem ganz am Anfang, wo David sein Herz prägt und einfach abrutscht. So. Mir ist es wichtig, es gibt einfach bei jedem von euch, ihr seid halt einfach wunderbar geschaffen. Auch unterschiedlich und auch mit euren Schwachpunkten unterschiedlich. Ja? Es ist bei mir, gibt es einfach, könnte ich euch drei aus dem Stegreif sagen, wo einfach Schwachpunkte bei mir sind, wo ich eine Achtsamkeit entwickle, weil ich da einfach so unfassbar oft in Sünde reinfalle. Und ich mache euch Mut, Ich habe ja mal hier vorne auch gesagt, ich bin nicht so der Reflexionstyp. Ich mache euch Mut, es zu reflektieren. Ey, wo, denkt mal in Vernunft drüber nach. Wo sündige ich denn die ganze Zeit? Wo falle ich denn die ganze Zeit rein? Und da darf eine Achtsamkeit entstehen und eine Vorsichtigkeit. Es gab einfach mal eine Zeit, da war ich oft mit meiner Mannschaft unterwegs. Ich bin Handballer. Ich habe das nicht hingekriegt, mit denen mitzugehen, ohne mich selber auch zu viel zu trinken. Ich habe es nicht hingekriegt. Und da darf auch mal irgendwann eine Achtsamkeit entstehen, dass ich nicht mit meiner Mannschaft mitgehe, wenn ich das nicht hinkriege. Kann bei euch was anderes sein. Ist bei mir vielleicht ein bisschen speziell. Aber ja, es darf eine Achtsamkeit da schon entstehen. Denkt in Vernunft drüber nach. Genau. Und wenn es wieder geschieht, wissen wir den Plan von Gott, wie wir Reinigung erfahren dürfen durch Jesus. Genau, aber mir ist trotzdem wichtig, so dieses, lasst euch nicht nach Vergebung runterziehen von der Sünde weiterhin. Die hat keine Kraft mehr mit euch, die hat in euch nichts mehr zu sagen, auch wenn sie, wie wir es schon oft gehört haben, in euch ja einfach so lange drin ist, wie ihr noch hier seid. Ja. Aber seid fröhlich darüber, dass ihr gereinigt worden seid. Schaut mutig voran, weil Errettung ist durch Blutschuld geschehen, ja, wie es da steht. Vers 16, errette mich von Blutschuld, das ist dann einfach geschehen. Kolosser 1, Vers 19, generell im Kolosser 1 steht es einfach wunderbar, was das Resultat ist nach Reinigung, wie wir uns zu sehen haben, was Gott dann von uns denkt, wie Gott uns sieht. Ich lese es uns kurz vor, ab Vers 19, Kolosser 1, Vers 19. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, Jesus, wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist die Reinigung. Auch die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. So steht ihr da, nachdem ihr Buße getan habt, nachdem Jesus euch gereinigt hat. Nicht irgendwie so klein mit Hut und nichts zu sagen und ich bete lieber nicht laut in der Gebetsgemeinschaft, weil ich habe schon zu viel gesündigt. Nein, nachdem Reinigung entstanden ist, seid ihr heilig und makellos, gerecht, untadelig. Ihr seid dann wieder an diesem Punkt, das ist so der Punkt nach dem Abendmahl, wo es vielleicht dem für uns Menschen am offensichtlichsten wird, so dieses Reinheit danach. Und das darf ein tiefer Moment auch einfach in der Gemeinschaft Gottes sein und das darf bei euch auch im Alltag geschehen. Ja, wenn ihr das im Alltag einfach macht, dadurch entsteht auch einfach noch diese Lebendigkeit in der Beziehung mit Jesus, so dieses, dass es Daily Business ist. Es ist einfach ein Alltagswerkzeug, dieses ständige Umkehren und diese Momente des Heiligseins, des Makelloseins und des Untadeligseins hat. So, nehmt es mit auf in euer Leben. Ja, ich brauche das auch, wenn JK rum ist. Ganz ehrlich, ich brauche das. Ich muss das jeden Tag 3, 4, 5 Mal machen, zu sagen, das war jetzt doof. Jesus, ich muss zu dir. Und dann sind das Momente, wo ihr gerecht vor Gott stehen dürft und das für euch auch in Anspruch nehmen dürft. Danach ist Frieden und Versöhnung. Genau, es gibt einfach auch oft Sünde in uns, die einfach auch andere Menschen betrifft. Das möchte ich auch noch sagen. So Sünde, also die Bibel beschreibt einfach dieses Scheitern, was heute Thema ist, als Sünde. Das betrifft auch oft einfach unsere Mitmenschen. Und Gott wünscht sich das für uns auch zu unseren Mitmenschen zu gehen und das auf dieser Ebene zu klären. Ja? Es gibt diese Ebene nach oben, über die haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Es gibt auch diese Ebene, wo wir sagen, wo wir zu Mitmenschen gehen müssen und Entschuldigung sagen müssen. Das möchte ich nicht voraussetzen, das möchte ich hier auch nochmal sagen, das ist einfach schlicht so. Genau. Leute, das ist Psalm 51, das ist für uns ein Rezept. Ja, wenn was Schlechtes passiert ist, schlechte Dinge immer wieder passieren, schaut in Psalm 51, schaut da rein und geht es mit David mit. David darf ein Riesenvorbild sein nach so einem gesellschaftlich abgefahrenen Fehler. Soweit. Ich mag mit uns beten und dann gehen wir in die Kleingruppe und quatschen darüber. Jesus, ist so Wahnsinn, wie du aus diesem Bericht, aus dem, was da mit David passiert ist, mit diesem abgefahrenen Fehler, wo wir sagen, das ist einfach nur schlecht und nur doof. Und jetzt dürfen wir hier stehen und darüber sprechen, wie wir von dir ganz gereinigt und geheiligt werden. Und Jesus, ist mein Gebet und meine Bitte einfach, dass du das hier jedem einfach mehr zeigst. Es ist ein Wunder, das in uns geschehen muss. Vielen Dank für dieses Wunder vom Kreuz. Danke, dass der Schuldbrief, egal was draufsteht, ans Kreuz geheftet ist, wenn wir vor dich kommen. Und es ist einfach mein Gebet, dass es uns einfach Tag für Tag klarer werden darf. Und Jesus, du weißt, wo hier Leute vielleicht im Raum sitzen und auch bei mir, wo einfach Dinge geschehen sind, die einfach unsere Schultern schwer machen, weil wir in Ungerechtigkeit unterwegs waren. Und Jesus, du weißt, wie viel Kraft es teilweise kostet, irgendwie umzukehren und als verlorener Sohn zurückzukehren. Und auch diese Kraft musst du einfach in uns bewirken, Jesus, wir geben es dir. Danke, dass du die Verantwortung übernimmst. Danke, dass wir nichts leisten müssen, weil wir es auch nicht können. Und danke, dass du einfach so ein liebender und gebender Gott bist, der einfach sich wünscht, uns in Nähe bei sich zu haben. Und da wollen wir immer wieder eintreten. Ich befehle jetzt die Kleingruppen an, schenken eine Ehrlichkeit, schenken eine Offenheit, wo wir uns in unserem Herzen schlechten Situationen einfach ausliefern. Und wir geben es dir und wir nehmen alles dankbar aus deiner Hand, Jesus. Amen.